Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das Ende des chinesischen Traums. Um das geht's jetzt. Aufgeschrieben und beobachtet von Lea Sahai. Sie ist China-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Und sie hat ein Buch geschrieben über China, über ihr Leben in China, darüber, was das Land und auch das Leben für die Menschen, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Das Buch heißt Das Ende des chinesischen Traums, Leben in Xi Jinpings neuem China. Und die Autorin ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Frau Sahai, liebe Grüße nach Peking.
Hallo, guten Morgen.
Frau Sahai, was war denn der chinesische Traum, von dem Sie schreiben? Wer hat da wovon geträumt? Wem wurde was versprochen?
Ja, also in meinem Buch schreibe ich eigentlich von zwei verschiedenen chinesischen Träumen. Es gibt einmal die politische Vision von Xi Jinping, der 2012 hier an die Macht gekommen ist und der die große Vision ausgerufen hat, bis 2049 will man wieder eine starke Nation sein, politisch, wirtschaftlich, aber auch militärisch. Auch die Einnahme Taiwans ist Teil dieser Vision. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch noch einen anderen Traum, den ich vor allem beobachtet habe. Ich bin als 16-Jährige das erste Mal nach China gereist. Ein Jahr habe ich hier bei einer chinesischen Gastfamilie gelebt. Und diese Familie hatte es gerade in die chinesische Mittelschicht geschafft. Und das war so ein bisschen der private Traum der Chinesen, wie ich ihn auch im Buch beschreibe. Man kann sich ein Auto leisten. Meine Gastfamilie hatte eine Nikon-Kamera, mit der sie alles festgehalten haben, was sich hier im Land verändert hat. Man konnte in den Urlaub fahren. Also so die Vorstellung, vielleicht ein bisschen amerikanisch angehaucht. Man kann gut leben, man hat genug Geld, um eine Familie zu gründen.
Und woran beobachten Sie jetzt, dass diese Träume jetzt bröckeln? Also was fällt da weg für die Menschen, mit denen Sie für Ihr Buch gesprochen haben?
Also zum ersten Mal ja seit im Prinzip Jahrzehnten funktioniert das Ganze mit der Wirtschaft nicht mehr so, wie man das mal versprochen hat. Mit der Öffnung von Wirtschaftsreform Deng Xiaoping Ende der 70er Jahre ist es ja eigentlich ja in den Jahrzehnten immer nur bergauf gegangen. Jede Generation war sich eigentlich sicher, dass es den eigenen Kindern irgendwann mal besser gehen würde. Und damit hat man ja auch diesen politischen Deal zwischen Peking und den Menschen verbunden. Ihr haltet euch aus der Politik raus und wir machen euch reich. Das hat gut funktioniert und man wusste, wenn man hart arbeitet, wenn man die Kinder es an die Universität schaffen, dann finden die einen guten Job und dann schaffen die es in die Mittelschicht. Und zum ersten Mal jetzt mit angesichts vieler wirtschaftlicher Probleme, von der Immobilienkrise über die hohe Verschuldung, erfüllt sich der Traum für immer mehr Leute nicht. Es gibt eine sehr hohe Arbeitslosenquote unter den jungen Leuten. Ältere Leute, die das Land hier aufgebaut haben, diese ganzen Wolkenkratzer hier gebaut haben, stellen auf einmal fest, sie haben eigentlich gar nicht genug Geld, um in die Rente zu gehen. Also es kommen gerade viele Probleme aufeinander und versammeln sich. Und das stellt so ein bisschen in Frage dieses große Wirtschaftsversprechen von der Kommunistischen Partei. Allen Leuten wird es besser gehen.
Im Buch geht es ja auch um Ihre letzten 16 Jahre China, also die Veränderungen im Land, die Sie seitdem beobachtet haben. Was hat Sie denn eigentlich motiviert, das aufzuschreiben?
Das war eigentlich ein ganz persönlicher Grund. In der Corona-Krise, die ja hier ein bisschen länger gedauert hat, bis Ende 2022, wo es ja eine extrem strenge Corona-Politik gab, wo es immer nur ein, zwei Fälle geben sollte. Und wenn es dann mehr wurden, hat man hier ganze Millionenstädte im Prinzip in einen Winterschlaf versetzt und die Leute zu Hause eingesperrt. Und in dieser Zeit, im September 2022, ist mein Sohn, damals 8 Monate, an einer sehr seltenen Autoimmunerkrankung erkrankt und lag faktisch im Sterben. Und zu dieser Zeit war es eben so, dass selbst Notfälle nicht unmittelbar in Krankenhäusern behandelt wurden, wenn sie keinen Corona-Test hatten. Und dann später war mein Sohn einen Monat lang auf der Intensivstation hier und auch in dieser Zeit durften wir ihn wegen der Corona-Regeln nicht sehen. Und wir sind dann zurück nach Deutschland gegangen, unser Sohn ist weiter behandelt worden und als wir dann zurückgekommen sind, war das so ein bisschen für mich der Anstoß, nochmal zurückzublicken. Das erste Mal war ich, wie gesagt, als 16-Jährige hier 2007. Es war eine total offene und optimistische Zeit. Und dann ja, hat sich eigentlich unter Xi Jinping in den letzten 12, 13 Jahren, ist man an diesem Tiefpunkt angekommen. Und für mich war irgendwie klar, wenn ich wieder zurückgehen möchte, muss ich das irgendwie alles verstehen, was hier politisch passiert ist und wie man an den Punkt kommen konnte, wo praktisch die Politik von Xi Jinping wichtiger war als das Überleben eines eigenen Kindes.
Wofür steht dieser Umgang mit der Pandemie? Können Sie das nochmal ausführen? Was sagt das über die chinesische Politik?
Also das ist tatsächlich ein Schock, der, glaube ich, auch bis heute anhält. Eine der großen Probleme der chinesischen Wirtschaft ist ja unter anderem auch, dass man sich in der Wirtschaft immer darauf verlassen hat, dass die Partei alles wegräumen wird, damit die Wirtschaftsunternehmen wachsen können. Und während Corona war das halt wirklich zum ersten Mal anders. Da stand auf einmal diese Ideologie von Xi Jinping. Wir müssen auf jeden Fall uns an diese Null-Covid-Politik halten, weil wir sind deswegen besser als das Ausland und wir managen unsere Krise besser als die Demokratien der Welt. Das war so ein bisschen Erzählung. Und was das dann für die Leute privat hier bedeutet hat, ist, dass auf einmal dieser Staat, der sich vergleichsweise viel rausgehalten hat aus dem privaten Leben, auch aus der Politik, der Deal ist ja, wir machen Politik und ihr könnt reich werden. Und plötzlich sind hier eben diese Leute mit Ganzkörperanzügen wieder in die Wohnungen eingedrungen, haben die Tiere totgeschlagen, weil sie gefürchtet haben, dass die Hunde hier Covid kriegen, und da haben sie gleich aus dem Fenster geworfen. Und wenn die Leute, die dann eben während der Corona-Ausbrüche aus ihren Wohnungen gezerrt wurden und in irgendwelche Hallen untergebracht wurden, kamen dann irgendwie zurück, haben gesehen, ihre Tür ist aufgebrochen und ihre Wohnungen sind irgendwie in Desinfektionsmittel getränkt. Also es waren enormer Schock für die Realisierung eigentlich, die Ideologie ist wieder überall und die Partei mischt sich wieder überall ein.
Jetzt sind Sie ja schon seit einigen Jahren Korrespondentin in China. Wie hat sich denn Ihr Leben und Ihre Arbeit als Korrespondentin in der Zeit verändert, die Sie jetzt da sind, beruflich da sind?
Genau, ich bin 2016 als Korrespondentin hier zum ersten Mal hingekommen, damals nach Shanghai. Und es war tatsächlich eine völlig andere Atmosphäre. Also die Leute waren optimistisch, waren offen, sie wollten zeigen, das haben wir geschafft in den letzten Jahrzehnten. Wenn man Unternehmen kontaktiert hat, haben die einen eingeladen. Wenn man Professoren kontaktiert hat, um Expertengespräche zu führen, war das überhaupt kein Problem. Und heute, ja, 8, 9 Jahre später, ist das faktisch alles überhaupt gar nicht mehr möglich. Also unter Xi Jinping hat man eben die Medien wieder unter totale Kontrolle gebracht. Gegenüber Ausländern sagt man eben, die könnten Spione sein und die ausländischen Medien würden China schlecht darstellen. Und teilweise, wenn man Interviews führt, sorgen die Lokalregierungen dafür, dass eben die Gesprächspartner, die man hat, möglicherweise eben mit einer Klage gegen die Medien drohen. Ganz häufig ist es so, dass egal wen ich kontaktiere über meine sozialen Netzwerke, über meine Messenger, die werden komplett überwacht. Und ganz häufig ist es so, dass ich ein Interview arrangiere und entweder die werden schon vorab bedroht von den Behörden oder hinterher. Und dann können wir diese Interviews nicht verwenden. Das ist schon nicht nur bei den kritischen Geschichten so, das ist, glaube ich, was man auf jeden Fall verstehen muss, sondern eigentlich bei allen Geschichten. Auch wenn ich irgendwie ein schönes Gesellschaftsstück aus China erzählen will, von Musik über Kultur, dann passiert das genauso wie bei den großen politischen Stücken. China will heute entscheiden, was man aus China erfährt. Sie wollen die Geschichte erzählen und wir ausländischen Journalisten können eigentlich nur zuschauen.
Lea Sehai ist China-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung. Ihr Buch Das Ende des chinesischen Traums, Leben in Xi Jinpings neuem China, erscheint Anfang September. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.